Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, schönen guten Morgen wünsche ich. In der Nacht zum 1. April stiegen nach Mitternacht Rauchschwaden vorm Brandenburger Tor auf. Dort hatten sich Kiffer und Kifferinnen aller Altersgruppen versammelt und rauchten öffentlich ungestraft ihren Joint. Die Stimmung war super. Auch andernorts in Deutschland natürlich, nicht nur am Brandenburger Tor. Freude über die Teillegalisierung von Cannabis. Darüber wollen wir heute sprechen, denn es gibt ja auch Leute, die sich nicht darüber freuen. Die Teillegalisierung von Cannabis, was ist eigentlich erlaubt, was nicht? Da sind ja auch viele Fragen offen. Wer befürchtet eigentlich was? Wer freut sich? Das möchte ich auch von Ihnen wissen, unseren Hörerinnen und Hörern. 0800 2254 2254, das ist wie immer die kostenfreie Nummer für Ihre Anruf, und mich interessiert, was Sie darüber denken. Haben Sie Erfahrungen mit Cannabis und Co.? Welche Erfahrungen möchten Sie uns schildern? Ist Gras für Sie zum Beispiel auch ein Genussmittel wie Alkohol oder Tabak oder doch ein bisschen mehr? Denken Sie ein bisschen anders drüber? Sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber oder mit Ihren Schülerinnen und Schülern? Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen sind gefragt, und Sie haben ja bestimmt auch Fragen, und die können Sie stellen und diskutieren mit unseren Gästen. Wassily Franco ist das zum einen. Er ist in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und dort unter anderem für die Drogenpolitik zuständig und jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Oder Sie diskutieren gleichzeitig auch mit Dr. Alexander Gerschlauer, dem Sprecher des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte und Ärztinnen in Nordrhein. Hallo nach Bonn. Schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Herr Franco, ich stelle Ihnen mal als allererstes die Frage, haben Sie die Teillegalisierung gefeiert?
Ich habe die Bilder am Brandenburger Tor gesehen und ich wäre eigentlich auch gerne da gewesen, aber ich habe ganz langweilig geschlafen. Aber am nächsten Tag habe ich mich natürlich gefreut, nicht weil sich die Realität groß verändert hätte auf Berlins Straßen, sondern weil wir tatsächlich die jahrzehntelange Verbotspolitik überwunden haben und einfach nicht mehr Konsumentinnen kriminalisieren. Das ist ein guter und wichtiger Schritt, ein kleiner, aber ich glaube auch Grund zur Freude.
Sagt Wassily Franco, der sich also gefreut hat. Herr Gerschlauer, haben Sie die Teillegalisierung gefeiert?
Nee, also ganz im Gegenteil. Die Kinder- und Jugendärztinnen in Deutschland haben sich definitiv nicht gefreut. Das ist ja ein ganz komplexes Gesetz, hat ganz viele Aspekte. Und der Aspekt, der uns am Herzen liegt, das ist natürlich der Kinder- und Jugendschutz, und der ist definitiv zu kurz gekommen. Deshalb haben wir es nicht gefeiert.
Und was genauer alles dahinter steckt, auch hinter der Freude oder eben Nicht-Freude von unseren Gästen, Herrn Franco und Herrn Gerschlauer, darüber wollen wir noch mehr wissen in dieser Stunde. Was ist erlaubt, was nicht? Seit dem 1. April dürfen Erwachsene legal kiffen, mit Einschränkungen natürlich. Die Befürworter jubeln, die Kritiker warnen vor Kontrollverlust und Gefahren, insbesondere für Jugendliche. So, was ist erlaubt, was nicht? Und was ist die Freigabe? Ist die Freigabe Ihrer Meinung nach eigentlich eine richtige Entscheidung? Sowas möchten wir heute diskutieren hier bis 11 unter der 0800 2254 2254. Können Sie sich gerne beteiligen oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unsere Gäste stelle ich Ihnen jetzt ein bisschen ausführlicher vor. Bei mir im Studio sitzt Wassily Franco, er ist Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus aus dem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg. Er hat Verwaltungswissenschaften studiert und ist Sprecher für Innenpolitik bei den Grünen und für Drogenpolitik. Mit Ihnen würde ich gerne noch mal so ein paar Fakten vielleicht zu dieser Teillegalisierung zusammentragen. Wer darf jetzt legal konsumieren?
Ich mach's mal einfach. Die wichtigsten Regelungen sind: Zum einen entkriminalisieren wir den Besitz von Cannabis. Das heißt, man darf auf der Straße jetzt bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen. Bis zu 30 Gramm wäre es eine Ordnungswidrigkeit. Und zu Hause darf man bis zu 50 Gramm Cannabis besitzen. Bis zu 60 Gramm wäre es dann eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Also das ist der eine Punkt.
Und
darüber hinaus erlauben wir den Eigenanbau bis zu 3 Pflanzen, und ab dem 1. Juli kommen dann noch die Anbauclubs, also das gemeinschaftliche Anbauen von Cannabis. Und es ist natürlich noch relevant, kiffen darf man weiterhin oder darf man jetzt erst ab 18, darunter bleibt es verboten. Und auch für 18- bis 21-Jährige gilt eine geringere Menge und auch ein geringerer THC-Wert, also kein zu starkes Cannabis für Jugendliche, weil es da auch Probleme geben kann. Darüber wird Ihr nächster Gast auch sicherlich berichten können.
Darüber werden wir mit Herrn Geschlau noch ein bisschen genauer sprechen. Genau. Sie haben die Anbauclubs erwähnt. Denn wo bekomme ich Cannabis eigentlich her, legal?
Noch bekommt man es mehr oder weniger gar nicht legal her, weil auch so der Eigenanbau, das dauert mal ein paar Monate, bis da die erste Ernte kommt. Aber schauen wir uns an, auch vor dem 1. April wurde doch in Deutschland gekifft. Alles komplett auf dem Schwarzmarkt, alles illegal. Aber über 4 Millionen Deutsche haben Cannabis probiert oder rauchen es gelegentlich. Das ist doch schon eine Menge. Und das, was man jetzt schaut, man versucht sowohl durch den Eigenanbau als auch dann später durch den gemeinschaftlichen Anbau eben weniger als bisher Cannabis auf dem Schwarzmarkt verkaufen zu lassen. Ich glaube, jedes Gramm, das jetzt legal und kontrolliert angebaut wird, das schadet dem Schwarzmarkt. Und deshalb ist das ein guter Schritt nach vorne. Es löst nicht alle Probleme, aber es ist dieser Schritt nach vorne.
Es war doch eigentlich auch die Rede von der Abgabe in lizenzierten Geschäften. Was ist daraus geworden?
Das war tatsächlich das Ursprungsvorhaben der Ampelkoalition, also praktisch die richtige Cannabis-Legalisierung, ungefähr wie es auch Kanada oder verschiedene Staaten in den USA bereits vollzogen haben. Da gab es unter anderem europarechtliche Bedenken, weshalb auch der Gesundheitsminister gesagt hat, okay, so schnell und alles auf einmal klappt das nicht, deshalb machen wir jetzt ein Stufenverfahren. Das, was wir jetzt haben, das ist die Säule 1. Und eigentlich soll in dieser Legislaturperiode noch die Stufe 2 kommen. Da wird dann tatsächlich der Verkauf, der kommerzielle Verkauf möglich sein, aber eben nur in bestimmten Modellregionen. Da wissen wir aber noch relativ wenig, weil noch nicht mal Eckpunkte vorliegen.
In Holland ist doch ein legalisierter Verkauf möglich. Ist das europarechtlich abgesichert?
Also Holland wird sehr oft als Beispiel angeführt. Aber ich glaube, wenn man sich das genau anschaut, dann ist vollkommen unstrittig, dass Holland kein geeignetes Modell ist. Denn ja, dort ist der Verkauf erlaubt, der ist legalisiert. Aber alles, was verkauft wird, das wird mehr oder weniger auf dem Schwarzmarkt produziert, weil es keine Regelungen dafür gibt, wie denn Cannabis genau angebaut werden kann. Und genau das ist der große Punkt. Man muss versuchen, wenn man eine regulierte Abgabe will, dafür entsprechende Regeln zu schauen, hinzubekommen, damit wir dann am Schluss auch sagen können, woher kommt das Cannabis, was für eine Qualität hat es und wer bekommt es am Ende.
Also bei Säule 1 auf jeden Fall nicht stehen bleiben bei dieser Teillegalisierung, sagt Vassili Franco. Axel Gerschlauer ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit einer Praxis in Bonn. Er ist organisiert im Landesverband der Kinder- und Jugendärzte und Ärztinnen in Nordrhein. Er ist dessen Sprecher, also Sprecher dieses Landesverbandes. Herr Gerschlauer, Sie haben ja schon gesagt, aus Sicht der Kinder- und Jugendärzte gibt es eigentlich oder also lehnen Sie die Teillegalisierung ab? Welches Signal gibt Ihrer Meinung nach diese Legalisierung von Cannabis?
Na, das Problem, was wir sehen, was auch, glaube ich, relativ unstrittig ist, ist, dass alles, was legal ist, nimmt man als Kind und Jugendlicher erstmal als weniger gefährlich wahr, als wenn es verboten ist. Also wir befürchten, dass durch die Teillegalisierung, dadurch, dass das mehr im öffentlichen Raum stattfinden wird, dass die Kinder und Jugendlichen denken, och, na guck, das könnte ich ja mal probieren und dass dieser abschreckende Faktor, es ist verboten, ich weiß, der ist relativ, je nachdem, mit welchem Jugendlichen man sich unterhält. Ne? Aber alles, was erlaubt ist, muss ja erstmal ungefährlicher sein. Und das ist das Signal, was wir da sehen und was wir für ein schlechtes Signal halten.
Dann lassen Sie uns noch mal darüber reden, also wie Cannabis, also warum Sie Probleme gerade damit haben, wenn Jugendliche, junge Erwachsene Cannabis konsumieren. Wie wirkt das auf den Organismus? Was für Folgen kann es haben?
Also man muss ja sagen, so wie es jetzt läuft, läuft es ja auch schon schlecht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir von einem wunderbaren Modell zu einem ganz furchtbaren Modell wechseln. Da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig. THC, Cannabis, Haschisch, all das ist alles jetzt schon Thema bei den Jugendlichen und ist weit verbreitet. So. Und wir sehen das in unseren Kinder- und Jugendärztlichen Praxen tatsächlich. Na, das meiste, was wir sehen, sind die Schulprobleme. Eltern kommen mit ihren Kindern und sagen, der ist gar nicht mehr anwesend, der ist in der Schule abgesackt, die Kinder haben massive Konzentrationsschwierigkeiten. Was uns große Sorgen macht, ist die Tatsache, dass im Gegensatz zu Erwachsenen Kinder halt viel häufiger auch schon bei ersten, zweiten, also wenig Konsum, mit psychischen Veränderungen reagieren können. Es gibt tatsächlich echte Psychosen, es gibt Angststörungen und das ist alles nicht selten. Das muss man wirklich sagen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und wachsende Organe verzeihen viel, viel weniger, als wenn das ein ausgereiftes Gehirn ist. Das ist unser Problem dabei und deshalb würden wir, hätten wir uns bei dieser Teillegalisierung einfach viel, viel mehr Schutz- und Präventionsmaßnahmen gewünscht, als jetzt in dem Gesetz aufgetaucht sind.
Wann ist denn ein Gehirn ausgereift?
Ja, das ist das Problem. Das ist einer unserer großen Kritikpunkte, die wir auch schon wirklich seit über einem Jahr immer wieder rausposaunen, die aber keiner gehört hat in der Politik. 25. Mhm. Ja, also das macht überhaupt keinen Sinn, das ab 18 zu erlauben. Es ist auch was sehr Halbherziges, wenn ich den THC-Gehalt auf 10% begrenze bei den 18- bis 21-Jährigen, mal abgesehen davon, wie es umgesetzt wird, wie es kontrolliert wird. 25 wäre die richtige Altersgrenze gewesen und ich sehe natürlich die gesetzlichen Probleme dabei. Aber aus dem medizinischen Blickwinkel und nur für den sitze ich ja hier, ist das wirklich einfach unsinnig.
Wenn Sie in Ihrer Praxis, Sie sagen ja, also wir Kinder- und Jugendärzte werden damit konfrontiert, wenn Eltern beispielsweise mit ihren jugendlichen Kindern kommen, weil die in der Schule ab, weil die irgendwie nicht mehr anwesend sind. Wie nehmen Sie denn das Gespräch dann auf? Also was machen Sie dann? Die Eltern haben ja offenbar davon erfahren, ja. Die Kinder haben sicherlich nicht legal, also das geht ja gar nicht, und wahrscheinlich auch nicht über die Eltern, die Droge bezogen.
Also die Droge, das muss man ja auch sagen, die sind frei verfügbar. Du musst nur einen kennen, der kifft und schon hast du natürlich auch das Zeug. Das geht wirklich ganz schnell für die Kinder und Jugendlichen. Also dass Handlungsbedarf bestanden hat, das stellen wir überhaupt nicht in Frage. Wir hätten uns halt nur viel mehr gewünscht. Wir nehmen das so wahr, dass das sind halt Jugendliche und mit Jugendlichen zu diskutieren und zu sagen, das, was du da tust, ist keine so richtig gute Idee, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Die sitzen mit verschränkten Armen vor mir, die Eltern aufgeregt und meistens mit Tränen in den Augen. Das ist echt ein komplexes Problem und das ist nicht zu lösen nur mit Kind und Jugendlichen, das ist nicht zu lösen mit ärztlicher Hilfe. Da brauchst du wirklich Fachleute. Es gibt gute Beratungsstellen zum Glück, die man auf jeden Fall mit reinnehmen muss. Und das ist ein längerfristiger Prozess, um die Kinder davon zu überzeugen, das vielleicht auch mal zu versuchen, ohne auszukommen, mit weniger auszukommen. Nach einer Weile merken die das, dass ihnen der Konsum entgleitet. Wir wissen das bei Cannabis. Es gibt eine Möglichkeit der Abhängigkeit, das ist ungefähr 10% der Konsumierenden ist das. Wenn du als Kind anfängst, dann ist die Rate fast doppelt so hoch, ne?
Und in eine Dauerabhängigkeit zu geraten.
Und wenn du das täglich konsumierst, und das haben wir tatsächlich nicht selten, liegen die Kinder und Jugendlichen bei einem Viertel bis 50%, wo das passiert. Also das ist was anderes, als wenn es Erwachsene tun. Deshalb, der Herr Frank und ich, wir wären uns wahrscheinlich total einig, wenn Deutschland nur aus über 25-Jährigen bestehen würde.
Er nickt auch. Er nickt auch schon. Aber wir wollen ja nicht nur ein Gespräch zwischen Ihnen beiden, das wollen wir auch, sondern auch zwischen unseren Hörerinnen und Hörern und Ihnen beiden über das Thema Teillegalisierung von Cannabis unter der 0800 2254 2254 hat Harald Fuchs angerufen. Herr Fuchs, schönen guten Morgen.
Ich wünsche auch einen guten Morgen.
Und das Thema Teillegalisierung von Cannabis interessiert Sie?
Ich fand es eigentlich gut, und zwar so lange, bis ich die ersten Nachrichten verfolgt hatte, als die Teillegalisierung umgesetzt war. Und jetzt stelle ich für mich fest, dass es so kompliziert wird, dass die Bürokratie wieder zuschlagen wird. Jetzt auch gerade Herr Gerschlauer hat viele Argumente, wie man es besser machen könnte. Ich höre eigentlich schon die Polizisten schimpfen, dass die den Mädchen, dass die zu komplizierte Kontrollen durchführen müssen und so weiter. Also ich höre irgendwie den Amtsschimmel hier mit Deutschland.
Herr Fuchs, wir hören Sie nur leider ganz schlecht. Sprechen Sie über einen Lautsprecher? Können Sie das Handy vielleicht direkt ans Ohr nehmen?
Das werde ich machen.
Versuchen Sie mal.
Eine Sekunde. Mache ich. Genau, ich spreche über den Lautsprecher, Sie haben völlig recht. Dann
den mal aus.
Jetzt so. Ist es, ja, jetzt sind Sie uns, jetzt sind Sie uns ganz nah. Okay. Also, Herr Fuchs, Sie haben angefangen zu sagen, Sie haben eigentlich eine gute, Sie fanden diese Teillegalisierung eine gute Idee. Warum fanden Sie es erstmal gut?
Ich fand es erstmal gut, weil ich grundsätzlich, wir haben ja auch andere legale Drogen, sage ich jetzt mal, Alkohol, Nikotin und so weiter. Und nach allem, was man da so wissenschaftlich verfolgen konnte, wäre ja das gar nicht so schlimm gewesen, wie ich jetzt erfahren habe, bis ab dem Alter von 25. Ja, und dann dachte ich, naja, also es ist ja nicht so eine schlimme Droge wie Alkohol, wenn es nicht überkonsumiert wird.
Da nicken Sie, Herr Franco?
Ja, genau. Also ich glaube auch bei dem Thema bis 25, alles, was gesagt worden ist, das stimmt, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Man muss eben aber auch anerkennen, dass bereits heute und auch vor dem 1.4. viele Jugendliche eben gekifft haben. Manche nur gelegentlich, manche mal probiert, wieder aufgehört, manche tatsächlich regelmäßig und natürlich schadet das. Aber das, was wir gesehen haben, auch als Politik, war, dass trotz eines kompletten Verbots da die Zahlen gestiegen sind. Also irgendwie muss man damit umgehen. Und das, was wir bisher gemacht haben, ist mehr oder weniger die Augen vor der Realität verschlossen. Und das Gleiche gilt für das Argument der Bürokratie. Also ich finde, da ist auch viel Bürokratie mit dabei und viel Aufwand wird da gemacht, auch bei den Kontrollen von den Anbauclubs. Also man geht da sehr vorsichtig rein, aber gleichzeitig mit den ganzen Argumenten, oh, wie soll die Polizei das kontrollieren? Ja, schauen wir doch an, wie hat denn die Polizei bisher kontrolliert? Was ist denn passiert? Wir haben Konsumentinnen kriminalisiert. Die Regeln, die jetzt sind, sind etwas besser, weil sie klarer sind, weil sie anerkennen, es wird ja auch schon auf den Straßen gekifft, aber auf dem Spielplatz sollt ihr es halt nicht machen. Wenn ihr es macht, ist es eine Ordnungswidrigkeit und nicht wie bisher. Verfahren werden eröffnet, gehen zur Staatsanwaltschaft, werden dort wieder eingestellt, aber wenn man zweimal gekifft hat, gilt man mehr oder weniger als Schwerverbrecher. Das bekämpft ja auch nirgends die organisierte Kriminalität. Also das, was wir bisher hatten, das hat überhaupt nicht gewirkt. Ja. Das, was wir jetzt machen, ist etwas besser.
Herr Fuchs, Sie haben trotzdem Angst vor dem Amtsschimmel. Was befürchten Sie da?
Ja, dass im Grunde jetzt schon wieder so und so viele Rechtsanwälte in den Startschuhen sind und das alles wieder verkompliziert wird sozusagen in unserem Staat. Aber ich kann die Argumente alle gut hören, die Herr Gerschlauer und auch Herr Franco nennen und denke, ja, es wird eben viele Anwälte auf den Plan führen.
Es wird wen auf den Plan führen? Entschuldigung, da war ein kurzer Aussetzer.
Rechtsanwälte.
Also ein Verdienstprogramm für Rechtsanwälte, befürchtet unser Hörer Harald Fuchs, ist diese Teillegalisierung. Mal schauen, was andere Hörerinnen und Hörern auch irgendwie auffällt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier den Aufschlag gemacht haben, Herr Fuchs.
Ja, ich denke auch.
Ein schönes Wochenende.
Schönen Tag.
Wünschen wir Ihnen auch.
Ja.
Und jetzt haben wir unseren Hörer Erem Özertekin am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben eine Meinung zum Thema Cannabis.
Ja, ich habe dazu eine sehr große Meinung sogar. Also ich habe das ja von Anfang an alles wirklich mitverfolgt. Ja. Und natürlich, sage ich mal, jetzt gibt es ganz arg viele Stimmen, die jetzt da um die Ecke kommen und das passt ihnen nicht und dies wollen sie nicht und das ist alles falsch. Und wenn man das Ursprüngliche mal sieht, was die am Anfang machen wollten, ja, dass man gescheite Shops macht, wo man das verkauft, dass der Staat quasi was daran verdient, ja. Das war ja mal so der ursprüngliche Gedanke. Dann wäre das natürlich ganz anders kontrolliert gewesen alles, ja. Weil natürlich, wenn man sagt, wenn man Steuereinnahmen von mehreren Milliarden hat, dann hat man da auch einen anderen Einfluss drauf, ja. Konnte die Regierung so nicht machen, weil jeder hat da ein Problem damit gehabt und der andere wollte das nicht, ja. Der wollte dies nicht. Und ich sag mal, der Lauterbach hat das durchgedrückt, was das Mindeste, was er durchkriegen konnte,
ja,
hat er durchgedrückt. Okay? Tatsache ist meiner Meinung nach, dass Cannabis viel weniger gefährlich ist wie Alkohol. Ja? Ich kenne sehr viele, die das rauchen. Ja? Ich bin ein bisschen zu alt jetzt mittlerweile. Ja? Aber ich sag mal, die Leute sind ganz normal. Sie machen unter Cannabis-Einfluss keine Sachen, die man unter Alkohol-Einfluss macht. Ja? Ich sag mal Aggression, Gewalt, keine Ahnung, dass man irgendwie Sachen macht, die man am nächsten Tag bereut. Ja, sowas passiert auf Cannabis nicht. Für Kinder und Jugendliche ist es meiner Meinung nach wichtig, dass dieses Zeug nicht von irgendwo kommt, wo es gestreckt wird, weil meistens die Streckmittel sowieso das Schlimme sind an der Geschichte. Ja, das heißt, die Kinder und Jugendliche kriegen jetzt, sage ich mal, wenigstens sauber angebautes Zeug.
Ne, kriegen sie ja immer noch nicht. Sie sind ja noch in der Illegalisierung. Ne?
Also genau, Herr Gerstlauer, ja, Sie, was sagen Sie es nochmal?
Ja,
ab Juli.
Ja, die Kinder kriegen ja, sind ja immer noch in der Illegalität. Also von daher, das Argument funktioniert leider nicht.
Ach so, ja gut. Wenn ich Kinder meine, durch mein Alter meine ich natürlich immer Jugend, also Erwachsene auch über 18.
Erwachsene über 18, die jungen Menschen meinen Sie. Denn unter 18 weitergeben darf man das angebaute Cannabis eben auch nicht.
Ja, also unter 18, das ist klar. Unter 18 soll nicht geraucht werden. Ja, das ist normal. Das kann man auch nicht anders machen, gesetzlich. Das passt, aber ich sag mal, Menschen über 18, ja, sind auch Kinder in meinen Augen, weil ich habe erwachsene Kinder, ja, die sollen doch bitte ganz normal überprüftes Zeug bekommen und nicht irgendwo auf dem Schwarzmarkt, irgendwo in irgendwelchen Parks, gestreckt mit irgendwelchem Zeug. Also
Sie hätten gerne diese zweite Säule, von der wir auch gesprochen haben, mit der legalisierten Abgabe in lizenzierten Shops, wären Sie eigentlich dafür gewesen. Herr Sertekin, wir haben so ein leichtes Echo. Immer wenn ich rede, dann hört man mich doppelt. Weiß nicht, vielleicht haben Sie das auch.
Sie können mich nicht zurückrufen, oder?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich wollte nämlich unsere Gesprächspartner auch nochmal mit einbinden, weil Sie ein wichtiges Thema angesprochen haben, nämlich die anderen Drogen. Alkohol macht man Dinge, die man ebenfalls bereut, so haben Sie es gesagt, Aggression. Ja. Herr Gerschlauer, gerade als Kinder und aus der Kinder- und Jugendmedizin, das ist doch eigentlich ein ziemlich richtiges Argument, was unser Hörer Sertekin äußert.
Also die Diskussion, was ist besser, was ist schlechter, kiffen oder saufen, die ist ja sehr alt und er hat vollkommen recht. Wenn du durch die Stadt fährst und zwei Leute hauen sich gegenseitig aufs Maul, die werden getrunken haben, die werden nicht gekifft haben. Also das ist unbestritten. Das Argument, gebt mal das Gras frei, weil Alkohol ist ja auch frei, ist meiner Meinung nach trotzdem nicht richtig, weil wir haben ja schon zwei legale Drogen, mit denen wir aber nicht zurechtkommen. Also wir haben Nikotin, wir haben Alkohol und das haben wir beim Jugendschutz. Ich rede wirklich immer nur über die Kinder und Jugendlichen. Das haben wir ja absolut nicht im Griff und das läuft wirklich schlecht. Und es kann nicht sein, dass du an jeder Dorftankstelle dir deinen Schnaps holen kannst. Also ich verstehe das Argument deshalb nicht, weil es läuft bei zwei Sachen schon echt mies. Jetzt packen wir die dritte dazu, wo es mies laufen wird. Das ist das, was wir befürchten. Ja.
Herr Franco, was?
Okay, Sie haben jetzt meiner Meinung nach festgestellt, was schlecht läuft. Was würden Sie jetzt machen? Millionen von Menschen saufen, Millionen von Menschen kiffen. Ja, was machen Sie? Millionen von Menschen rauchen. Gehen Sie jetzt her und sagen, wir verbieten einfach alles.
Genau, ich würde daher Sertekin auch recht geben, tatsächlich. Ja. Ich glaube auch, wenn wir schauen, was für eine Wirkung hat Cannabis oder was für eine Wirkung haben Drogen allgemein, dann muss man immer von der Wirksamkeit ausgehen, von der Dosis ausgehen, von der Menge ausgehen und dann schauen, wie finden wir damit ein akzeptables Verhältnis als Gesellschaft. Und die Realität ist tatsächlich, es wird eben gekifft. So, und das, was wir hatten, das ist gescheitert, weil auch unter dem Verbot eben die Situation nicht besser, sondern schlechter geworden ist. Und ich würde auch recht geben bei dem Punkt, dass wir durch eine Legalisierung zumindest auch sauberes Gras auf dem Markt haben. So, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Da hätte es auch die Teillegalisierung nicht gebraucht, sondern eine richtige Legalisierung, damit wir sagen können, okay, wir garantieren Qualität. Das war doch auch bei der Alkoholprohibition so. Da wurde dann gepanscht ohne Ende. Da sind Menschen gestorben. gestorben in den USA reihenweise. Und das Ganze, was wir jetzt mit Streckmitteln haben, das wird in Zukunft dadurch schon mal besser. Durch die richtige Legalisierung könnte man mehr oder weniger den Schwarzmarkt in diesem Bereich komplett ausmerzen. Und ich würde dann sogar sagen, das Geld, das wir mit den Steuern einnehmen, das kann man in Prävention stecken, aber genauso in Suchtberatung und Suchthilfe. Ich glaube, da gibt es noch wirklich viel zu tun. Wir haben da viel zu wenig Personal, viel zu wenig Angebote und auch viel zu wenig Therapieplätze. Das Geld wäre da wirklich gut investiert und alle hätten einen Vorteil.
Da sind wir uns total einig und das genau ist unser Kritikpunkt. Du kannst das Zeug nicht jetzt freigeben und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Es wird erstmal so sein, dass der Anreiz höher ist, dass die Möglichkeiten leichter werden als früher. Dadurch, dass es eben teillegal ist, wirst du leichter drankommen, auch für Kinder und Jugendlichen. Aber in dem Gesetz stehen ganz viele Präventionsmaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen, Aufklärungsmaßnahmen. Davon ist nichts passiert bis jetzt. Das ist die Katastrophe. Ihr gebt was frei und bereitet die Kinder und Jugendlichen aber nicht darauf vor. Das ist so, als würde ich meinem Sohn ein Motorrad kaufen und sagen, Junge, fahr schon mal los, nächste Woche kaufe ich dir einen Helm und den Führerschein machen wir übernächste Woche. Ja, das ist die falsche Reihenfolge. Ihr habt das, im Gesetz steht ganz viel drin zum Kinder- und Jugendschutz und davon ist nichts umgesetzt worden. Wir haben keine Präventionsmaßnahmen bis jetzt, außer einem wirklich peinlichen Internetauftritt auf infos-cannabis.de.
Also ich würde dem peinlichen Internetauftritt sogar zustimmen. Also ich finde diese Kampagne auch nicht gelungen und ich gebe Ihnen vollkommen recht, im Bereich der Prävention braucht es viel, viel mehr. Ich bin Landespolitiker. Wir sind hier zuständig für die Präventionsangebote und das, was jetzt mit der Cannabis-Legalisierung zusätzlich kommt, ist nichts. Das ist definitiv ein Problem. Aber man darf auch bei diesen Schritten, die wir jetzt machen, nicht vergessen. Es ist eine Verbesserung zum Status quo. Ja, es ist nicht perfekt, aber die Situation, mit denen Jugendliche bisher konfrontiert waren, das war eine Tabuisierung, eine Kriminalisierung. Man spricht nicht über Probleme. Das wird jetzt gemacht.
Herr Özertekin, Sie merken, Sie haben einen wichtigen Punkt hier gesetzt, indem Sie einfach mal das nochmal wieder aufgenommen haben, auch was an anderen Drogen und überhaupt an Aufklärungs- und Präventionspolitik in unserem Land gemacht wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür und würde jetzt gerne unsere Hörerin Katharina mit in die Runde nehmen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hallo.
Sie wollten mal etwas sagen, weil ich ja auch gefragt habe, haben Sie Erfahrung mit Cannabis?
Ich glaube, ja, genau. Also ich bin mittlerweile Mitte 30 und ich habe ziemlich früh mit 14, 15 angefangen, regelmäßig Cannabis zu rauchen. Und ich habe in Bayern gewohnt, in einem kleinen Ort. Und es war auch schon damals kein Problem, an Gras zu kommen. Mhm. Und was dadurch halt entstanden ist, ist diese Beschaffungsgeschichte, ne? Dass man immer wieder zu Leuten geht, mit denen man jetzt vielleicht sonst nicht so zusammen gewesen wäre, um halt das Gras zu kaufen. Und natürlich ist es jetzt auch für Minderjährige noch nicht legal, aber jeder, also seit Jahren, kann sich auch jeder Jugendliche, der kiffen möchte, Gras besorgen. Ja. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass auch gerade die Eltern sich entspannen und mit ihren Kindern da offen in den Austausch gehen.
Wie war denn das bei Ihnen? Wie war denn das bei Ihnen, wenn Sie sagen, Sie haben mit 14 angefangen? Wie hat denn Ihre Umwelt, Ihre erwachsene Umwelt?
Also das war ein großes Thema. Das war auch der klassische Schulabfall. Ich bin mehrmals durchgefallen. Und für mich war das klar eine Abgrenzung. Also jetzt im Nachhinein weiß ich, ich war in der Pubertät und ich wollte mich von meinen Eltern abgrenzen. Ich hatte keinen Bock auf Schule und da war das ein schönes Ventil. Mhm. Und ich glaube aber, hätte ich die Möglichkeit gehabt, mit Lehrern oder mit meinen Eltern besser zu sprechen, oder ja, da nicht, also ich habe die Reibung genossen, glaube ich.
Ich finde das total interessant, was Sie sagen, weil das ja so gut anknüpft an die Debatte, die wir eben hatten, nämlich Prävention. Also ich habe das Gefühl, dass obwohl Sie ja sagen, Sie haben seit Jahren kiffen Sie und offenbar kommen Sie einigermaßen damit klar.
Aber ich kiff jetzt nicht mehr, deswegen also ist es auch so, eigentlich zum Heulen, dass es jetzt legal ist und ich gar nicht mehr rauche. Aber also wir lachen da viel, wenn ich mit Freunden zusammensitze, sage ich, ja, irgendwie kam das zu spät.
Warum haben Sie aufgehört?
Mehrere Sachen. Ich habe meine Lebensumstände haben sich verändert. Also ich habe einen Hund, ich habe einen Garten. ja, ich habe eine schöne es nicht mehr. Arbeit, die mir Spaß macht. Ich brauche es nicht mehr, genau. Mhm. Also, aber ich bin da alleine rausgekommen, ohne dass ich Therapie gemacht habe oder irgendwas, sondern das war halt ein Lebensabschnitt. Ich wollte damals mit Freunden zusammensitzen, Spaß haben, und manche tun es mit einem Bier, manche rauchen einen Joint, und bei mir im Freundeskreis gibt es auch zwei Lager. Also die, die schon früh angefangen haben zu kiffen, und gleichzeitig gibt es aber eine Gruppierung in meinem Alter, die haben nie gekifft oder nur einmal gekifft. Also was? Fokus drauf sein, warum kiffen denn Menschen? Also
die Frage zu stellen.
Was Katharina jetzt aber auch gesagt hat, und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, weshalb auch dieser Schritt, den wir jetzt machen mit der Teillegalisierung, wichtig ist. Was fehlt gerade Jugendlichen, sind Ansprechpersonen. Also wie geht man damit um, wenn man Drogen konsumiert? Es passiert ja schon auch unter Jugendlichen, aber auch der Kontakt zu Erwachsenen, der Kontakt zu Informationen. Man ist da mehr oder weniger auf sich allein gestellt oder auf Freunde, die ein bisschen mehr wissen. Und ich fand das mal ganz beeindruckend. In Berlin hat uns der Landesschülerausschuss einen Brief geschrieben als Abgeordneten und haben gesagt, wir haben an den Berliner Schulen ein Drogenproblem. So, es ist leicht erhältlich. Und deren wichtigster Punkt war, dass man darüber reden muss, eine Enttabuisierung dieses Themas. Und das gilt gerade für die Menschen, die eigentlich auf Hilfe angewiesen sind. Die dürfen wir nicht weiter kriminalisieren. Und deshalb haben wir dieses Gesetz auch gemacht.
Und Sie meinen, dass jetzt durch die Teillegalisierung offener darüber gesprochen wird? Oder überhaupt offen.
Genau, es kann zumindest offener darüber gesprochen werden. Also ich erinnere mich noch in meiner Schulzeit, ich glaube, die Polizei war bei uns an der Schule und hat gesagt, wie schlimm alle Drogen sind. Also damit holt man doch niemanden in dieser Realität ab. Ja. Und ich glaube, auch Jugendlichen müssen wir zutrauen, mit ihnen ehrlich darüber zu reden, auch über Konsummuster, Konsumverhalten zu sprechen, sie aufzuklären, das ist das, was wir als Gesellschaft leisten müssen.
Herr Gerschlauer, da haben Sie bestimmt eine Menge zu sagen.
Ich nicke die ganze Zeit.
wir sehen es bloß nicht.
Genau. Also ja, das ist total und komplett richtig, und das ist ja die Realität. Die Ansprechpartner fehlen. Und das hätte ich mir gewünscht vor dieser Legalisierung, Teillegalisierung. Ne? Halbes Jahr Vorlauf oder wie viel auch immer, diese Systeme zu implementieren an den Schulen, das wäre so wichtig gewesen, ins Gespräch zu kommen und auch mit denen ins Gespräch kommen, die noch nach wie vor ja dann illegal kiffen würden. Genau die, das sind ja die, um die wir uns Sorgen machen. Früher Start mit dem Konsum, täglicher Konsum, die müssen wir abfangen, und da brauchen wir einfach gut geschulte Lehrkräfte. Ich habe einen Freund, der ist hier in einem Bonner Gymnasium Oberstufenleiter, er sagt, er verliert pro Jahrgang 1 bis 3 ans Kiffen, die durchs Abitur fallen, und das seien nicht die schlimmsten, und sein Hauptproblem sind wirklich nicht die SchülerInnen, sondern das sind seine Kolleginnen. Das ist er hat das so beschrieben, bei uns im Lehrerkollegium hast du auf der einen Seite den langhaarigen Deutschlehrer, der sagt, ach, ich habe früher auch gekifft, ist gar nicht schlimm. Und die verknöcherte Religionslehrerin, die sagt, was, die Kinder spritzen sich Haschisch. So, also da ist ein massives, also ein großer, großer, größter Bedarf an Aufklärung für die, die jeden Tag Kontakt haben zu den Kindern und Jugendlichen und die ja wirklich was bewegen könnten. Lehrerinnen sind tatsächlich häufig Ansprechpartner und sind nicht dafür ausgebildet.
Katharina, genau das haben Sie ja als Erfahrung auch geschildert, ne?
Ja, also ich bin 3-mal durchgefallen.
keine Ansprechpartner in der Schule.
Ja, aber bei mir war es auch das, also das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber dass die Schule mich so gelangweilt hat und ich das überhaupt nicht greifen konnte und einfach auf ganz andere Sachen, also meine Interessen waren ganz anders gelegt und ja.
Da kommt es wahrscheinlich eben wirklich darauf an, dass man altersgemäß anspricht. Katharina, vielen Dank für den Anruf.
Ja, gerne.
Und ein schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, danke. Tschüss.
Wir haben schon diverse Meinungen jetzt gehört, hier zusammen in der Runde mit Vasili Franco vom Bündnis 90 Die Grünen und mit Axel Gerschlauer vom Kinder- und Jugendmedizinischen Verband.
Berufsverband Kinder- und Jugendärzte.
Ja, genau, da haben Sie die Worte geordnet für mich. Wir haben viele Hörermeldungen, auch per E-Mail. Ich würde gerne die von Gisela Gehlhaar aus Hamburg erstmal vorlesen. Sie ist entsetzt über das neue Gesetz. Ich kann nicht verstehen, dass ein Mediziner wie Herr Lauterbach solch ein Gesetz auf den Weg bringt, schreibt sie. Vor der Rente arbeitete ich in einem psychiatrischen Wohnheim. Wir hatten einen jungen Erwachsenen, der seit seiner Kindheit gekifft hat, dadurch ausgelöst eine Psychose kriegte. Wir waren dann mit ihm in einer Beratungsstelle. Dort lernten wir, dass durch Cannabis bei unausgereiften Gehirnen bis Ende 20 sehr leicht Psychosen ausgelöst werden. Das wusste ich bis dahin überhaupt nicht, aber ein Arzt sollte so etwas Wichtiges wissen. Das geht als Kritik an Herrn Lauterbach. Und ich begrüße jetzt Simon Schreiber, unseren Hörer. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ich glaube, Sie können daran anknüpfen, an diese E-Mail, die ich gerade verlesen habe.
Ja, genau. Ich hatte mit Anfang 20, so in meinem Erstsemester, ziemlich regelmäßig und viel gekifft. Und habe dann irgendwann ziemlich plötzlich auch eine kleine Psychose entwickelt. Ich dann unter Panikattacken und so psychosomatischen Symptomen geleidet habe. Mhm. Und das war dann eben genau mein Problem, dass es irgendwie ein Tabu ist oder was, wo man sich nicht auskennt und nicht weiß, wen kann man ansprechen, und habe mich dann ein bisschen alleingelassen gefühlt.
Was haben Sie denn letztlich gemacht?
Ich hatte vor allem irgendwie so psychosomatische Probleme mit der Lunge und war dann bei verschiedenen Ärzten, am Ende beim Lungenfacharzt, der mir dann auf sehr ungalante Weise gesagt hat, ja, da haben Sie eine Drogenpsychose, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen.
Und vorher, also Sie, das waren ehrliche Worte, aber überhaupt nicht hilfreich für Sie, weil da kann ich jetzt auch nichts mehr machen.
Ja, sie waren insofern hilfreich, als dass ich mich im Internet natürlich irgendwie schon gut eingelesen habe und so ein bisschen selbst diagnostiziert habe, und es war dann insofern schön, von dem Arzt irgendwie die Wahrheit zu hören und dann irgendwie auch eigene Mechanismen zu finden, wie ich damit klarkomme. Ich bin da vielleicht auch relativ stabil und deswegen hat es mir jetzt nichts gemacht, aber deswegen begrüße ich auch die Legalisierung, Teillegalisierung, weil dann vielleicht das Tabu ein bisschen wegbricht, weil die Hürden und Hemmschwellen kleiner werden. Also wenn man Probleme hat, und ich habe danach immer noch mit vielen Leuten Kontakt gehabt, und als ich das erzählt habe, habe ich von vielen Ecken gehört, dass es ihnen auch mal eine Zeit lang so ging oder dass sie es auch nicht vertragen und so weiter.
Sie haben dann aufgehört zu kiffen?
Genau, seit 6 Jahren habe ich auch nur noch ganz selten.
Aber da sprechen Sie das an, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Also die Hörerin, die uns geschrieben hat, schreibt ja so, das ist komplett, sie ist entsetzt, gerade aus dieser Sicht erlebt zu haben, dass es Psychosen gerade bei jungen Menschen geben kann. Und ich glaube, das haben Sie, Herr Gerschlauer, auch schon gesagt, auch eher gibt, also sie eher vorkommen. Mhm. Aber jetzt haben wir wieder die Sache, es wird tabuisiert und damit ist niemandem geholfen durch das. Durch die Teillegalisierung, sagen Sie, Herr Schreiber, hoffen Sie, dass es zumindest eben diskutiert wird, dass man Hilfeleistungen bekannt macht. Herr Gerschlauer, inwieweit sind eigentlich Ihre Ärztinnen und Arztkollegen auch geschult in Sachen Drogenprävention oder überhaupt? Da, also nicht erst zu sagen, du bist, wir können dir jetzt auch nicht mehr helfen, du hast eine Psychose, sondern das vorher anzusprechen.
Also in der Prävention, das sind wir ja gewohnt. Also wir machen ja diese Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern und Jugendlichen. Also die 13-, 14-Jährigen kommen zu uns ja regelmäßig, also die kommen, kommen regelmäßig zu den Vorsorgen. Da gehört das schon immer dazu, dass du über Alkohol, Sex, Drogen und so weiter sprichst, Gesprächsangebote machst, die auch überraschend häufig angenommen werden.
Ich wollte gerade sagen, die Jugendlichen werden auch nicht von alleine sagen.
Aber das ist ganz süß. Da kommt, erst denkst du so, da sitzt wieder einer mit verschränkten Armen. Da kommt dann doch häufiger was, als man denkt. So, also das Angebot gibt's, aber es ist natürlich absolut nicht ausreichend, dass wir das machen. Drogenspezialisten sind wir auch nicht, muss man ganz klar sagen. Wenn du ein wirkliches Problem hast, dann brauchst du wirklich professionelle Strukturen, die es eben in Einzelfällen gibt, die wir uns aber eben im größeren, viel, viel größeren Ausmaße wünschen würden. Wir hätten uns, als das Gesetz auf den Weg kam, dachten wir so, oh super, jetzt gibt's einen richtig großen Schlag, jetzt nehmen wir mal Nikotin, Alkohol, Cannabis, alles und räumen da mal richtig auf, implementieren SozialarbeiterInnen, VertrauenslehrerInnen, machen eine Ausbildung an allen Ecken und Enden, wo es Kinder und Jugendliche gibt, die Fragen haben könnten, und sind dementsprechend enttäuscht von dem kleinen Murks, der da jetzt rausgekommen ist.
Herr Franco, wird denn da noch nachgebessert werden, gerade in Präventionshinsicht?
Also natürlich könnte ich das an der Stelle nur befürworten. Ich gebe da ja auch vollkommen recht. Aber warum machen wir denn die Legalisierung? Nicht, weil wir sagen, wir finden Drogen total super und die sollen möglichst viele Menschen konsumieren. Ganz im Gegenteil. Was wir ja auch lustigerweise sehen ist, wir sind ja in Deutschland nicht die Ersten, die anfangen. Und Im Verbot steigt der Cannabiskonsum und wir haben jetzt zum Beispiel auch aus Kanada oder auch aus manchen US-Bundesstaaten zumindest Hinweise, dass sich der Konsum zumindest nicht erhöht hat aufgrund einer Legalisierung. Bei Jugendlichen ist er teilweise sogar insgesamt in der Menge runtergegangen. Also weniger Jugendliche konsumieren Cannabis als davor. Also die Legalisierung kann tatsächlich auch über diese aufklärende Art und Weise eine positive Wirkung haben. Deshalb finde ich das auch eine gute Sache, denn es geht dann darum, dass insgesamt weniger nehmen. Und ja, es wird immer schlimme Fälle auch von Psychosen geben. Aber auch die muss man dann eben sachgerecht adressieren.
Herr Schreiber, in Ihrem Bekanntenkreis oder auch darüber hinaus, fungieren Sie als Aufklärer inzwischen? Also als Ansprechperson, die Ihnen früher gefehlt hat?
Eigentlich nicht, weil meine Erfahrung ist so ein bisschen aus meinem Bekanntenkreis zumindest, dass sich dann Mitte 20 hat sich der Konsum ziemlich gelegt bei so ziemlich allen, die ich kenne.
Mhm. Also schade, ab da, wo es von uns aus okay gewesen wäre.
Und das ist das Dilemma, dass eben auch junge Leute nach Freiheit streben, Alkohol konsumieren, leider auch viel zu oft in viel zu großen Mengen, anfangen mit Rauchen, anfangen mit Kiffen. Am besten, sie machen es nicht, aber sie werden es machen und wir müssen einen Umgang damit finden.
Herr Schreiber, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf hier.
Ja, danke schön.
Wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und ich bedanke mich überhaupt schon mal bei den Hörerinnen und Hörern, auch für die Ehrlichkeit, die Sie hier da an den Tag legen. Anke Osterloh hat uns geschrieben, mit dieser E-Mail möchte ich die erste Stunde beenden. Alkohol ist ein Problem. Ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Elternkreis Berlin-Brandenburg. Wir geben Raum für betroffene Eltern und Angehörige von süchtigen, gefährdeten jungen Menschen. Persönlich denke ich, dass der legale Umgang mit Alkohol oft der Einstieg in die Sucht ist. Denn solange die Abschlussfeier von Abiturienten für die nächsten Jahrgänge geplant werden, haben wir ein wirkliches Problem. Fast bei allen konsumierenden Jugendlichen war der Vollrausch der erste Absturz. Wir sind als Gesellschaft und Familie in der Vorbildfunktion sehr gefordert. Vielleicht kann ich ja auch die Homepage der Mitarbeiterin, also des Elternkreises Berlin-Brandenburg, bekannt geben, wenn man Hilfe sucht, www.ekbb.de. Unser Hörer Florian Stork hat uns folgende E-Mail geschickt. Warum überhaupt psychoaktive Drogen, fragt er. Ich wundere mich, dass in der gesamten Diskussion überhaupt nicht die Frage gestellt wird, warum unsere Gesellschaft offenbar immer mehr psychoaktive Drogen benötigt und warum der Rückgang bei Alkoholika und auch bei Nikotin jetzt durch die Legalisierung durch Cannabis konterkariert wird. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis man auch bei anderen Substanzen dieselben Fragen stellt, warum dort nicht eine Teillegalisierung möglich ist, weil man dann ja dem Schwarzmarkt nicht mehr Herr wird und sich offensichtlich nicht anders zu helfen weiß. Warum immer mehr Menschen regelmäßig in ihrem Alltag dem Alltag durch Drogen zu entfliehen versuchen, diese Frage wird überhaupt nicht gestellt. Florian Stork. Herr Gerschlauer, wird die Frage nicht gestellt?
Also ich finde das einen total wichtigen Punkt und wir in der Kinder- und Jugendmedizin haben wirklich ja in den letzten Jahren einen massiven Zunahme gesehen an psychischen Problemen, an psychiatrischen Erkrankungen, an seelischen Belastungen der Kinder und Jugendlichen. Wir führen das auf die Corona-Zeit zurück. Das hat bei uns in den Praxen einen wirklichen Boom ausgelöst. Wir haben so viele Anfragen, wie wir das im Leben nicht gewohnt waren. Also eine Erklärung, das war ja die Frage, ist meiner Meinung nach sicherlich diese furchtbare Zeit der Schulschließungen, der Streichung der Sozialkontakte, die Kinder und Jugendliche erlebt haben, was sie zumindest psychisch und seelisch deutlich vulnerabler gemacht hat. So viele Essstörungen, Angststörungen, Schlafstörungen wie in den letzten 3 Jahren habe ich nicht mal ansatzweise in meiner Praxis gehabt vorher.
In einer Praxis für Kinder und Jugendliche?
In einer Praxis. Ich bin noch nicht mal Kinder- und Jugendpsychiater. Ich bin wirklich nur ganz normaler, schlichter Kinder- und Jugendarzt. Ja. Und die haben uns wirklich die Bude eingerannt und tun es leider auch immer noch mit Problemen, die wir vorher nicht kannten.
Unser Hörer Sigmar Gottwald ist auch Arzt. Schönen guten Tag, Herr Gottwald.
Ja, schönen guten Tag, Gottwald. Ja, ich bin selber Arzt, gestern im Ruhestand. Ich kann es ein bisschen zynisch formulieren. Ich finde das Gesetz gut. Nicht, dass wir Ärzte arbeitslos werden. Ne, es wird mehr Suchterkrankungen geben, mehr Entzugskuren. Auch andere körperliche Probleme, denke ich.
Also, wenn ich es jetzt übersetze, Sie sind ein Gegner dieser Teillegalisierung. Sie würden den Falschen in die Hände spielen, sozusagen.
Ich selber würde natürlich das nie nehmen. Ich bin Teetrinker und von allen Drogen halte ich mich fern. Mhm. Ja, Alkohol, ja, wenn ich mal ausgehe, abends irgendwie eine Pizza esse, dann nehme ich auch einen Hefeweizen, aber mehr nun auch nicht. Und Cannabis würde ich nie nehmen, auch keine anderen Drogen. Meine Droge ist Tee, grüner Tee, schwarzer Tee.
Ja. Und aber nun geht das ja nicht jedem so, ne? Das ist ja, das, die Wirklichkeit zeigt ja, dass es viele gibt, die das eben anders machen als Sie. Herr Gottbeil, Sie haben jetzt so, das eben auch sozusagen ja zynisch formuliert, diese Teillegalisierung spielt also denjenigen, die eben Psychosen behandeln, in die Hände. Das heißt, Sie sind dagegen, also finden es besser, man würde es weiter kriminalisieren. Habe ich das richtig übersetzt?
Ja, jetzt mal seriös gesagt, ja, ich bin dagegen. Die Probleme werden zunehmend. Die Leute sind auch meiner Ansicht nach fahruntüchtig, genauso wie jemand, der Alkohol hat oder irgendwie ein anderes medizinisches Problem. Mhm. Die dürften kein Auto mehr fahren.
Also ich würde dem vollkommen widersprechen, und zwar aus dem Punkt, dass einfach gesagt wird, durch die Legalisierung wird der Konsum zunehmen. Also wir haben die Legalisierung in anderen Ländern gehabt. Teilweise gab es am Anfang eine Zunahme des Konsums. Wie gesagt, bei Jugendlichen hat das sich eher reduziert, wenn man so international die Vergleiche anschaut. Bei jungen Erwachsenen ist es ein bisschen höher gegangen. Aber es muss doch darum gehen, zu schauen, wie können wir insgesamt den Konsum reduzieren. Ich würde ja auch recht geben, und es ist einfach nicht so, dass nicht alle keine Drogen konsumieren. Wir müssen diese Realität endlich anerkennen. Und wenn man zynisch praktisch zurückfragt, ja, was haben wir denn mit der jetzigen Drogenpolitik erreicht? Mit Cannabis, wir haben der organisierten Kriminalität in die Hände gespielt, weil die verdient derzeit am meisten daran.
Aber eine Frage würde ich doch auch gerne nochmal an Sie stellen, Herr Franco, weil Herr Gottwald argumentiert ja auch, wenn man Drogen legalisiert, gibt es mehr Drogen auf dem Markt? Also, weil Sie gerade sagen, dann zurückdrängen, das ist ja dann eigentlich doch der falsche Weg.
Also zunächst einmal haben wir alles, was sich bisher abspielt, das spielt sich auf dem Schwarzmarkt ab. Also das, was kommen soll, ist eine Regulierung. Also wir schauen, wie bringen wir das, was wir haben, unter Kontrolle. Und es sagt niemand, dass damit die Probleme komplett abnehmen werden. So, es wird auch weiterhin, wie bisher auch, Psychosen geben. Es wird Menschen, die in schwere Abhängigkeit geraten, dadurch auch wirklich das Leben zerstört wird. Das wird es alles weitergeben. Aber ich hoffe, dass es so wenig und so selten wie möglich passiert. Und darauf müssen wir als Politik hinarbeiten, Regeln zu setzen, die insgesamt dafür sorgen, dass das System besser wird als der Status quo, der einfach nicht funktioniert hat. Und zwar in keiner Weise und tatsächlich auch den Falschen noch in die Hände gespielt hat.
Herr Gottwald, wollen Sie noch was sagen auf diesen Widerspruch, der von hier kam?
Wie will man das kontrollieren, den Konsum? Mhm.
Das ist ja genau das, was bisher auch nicht kontrollierbar war, und zwar in keinster Weise. Und wenn ich bin ja auch Innenpolitiker, anschaue, was macht denn gerade Polizei und Staatsanwaltschaft? Bereits heute werden 2/3 aller Verfahren einfach eingestellt, weil man merkt, das Strafrecht ist hier nicht die richtige Antwort. Also wir müssen auch davon wegkommen, wir haben ein ungewünschtes Verhalten, das ist ein überzogener, übermäßiger Konsum, und dann kommt die Idee, bestrafen wir das, stellen wir das unter Strafe, aber das hat nicht funktioniert. Und wir sehen übrigens, in Ländern, in denen legalisiert wurde, ist insgesamt die Konsumrate tatsächlich sogar eher niedriger als in Ländern, die sogar sehr strikte Verbote haben. Das war zumindest was, was mich wissenschaftlich durchaus überrascht hat. Aber der Blick über den Tellerrand lohnt sich hier auf jeden Fall auch.
Herr Gottwald, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihren Widerspruch, den Sie geäußert haben, und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Nur kurz etwas sagen.
Ach so, ja.
Meiner Ansicht nach ist es notwendig, in den Schulen die Jugendlichen richtig aufzuklären.
Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, den wir hier auch schon mehrfach diskutiert haben. Da sehen Sie nur nickende Gesichter.
Jawohl.
Danke für die Betonung noch einmal, Herr Gottwald. Ein schönes Wochenende Ihnen.
Ich danke auch.
Und ich möchte in die Runde nehmen unseren Hörer Moritz Dux. Schönen guten Tag, Herr Dux.
Ja, einen schönen guten Tag. Grüße Sie.
Sie hören die Argumente, die hier ausgetauscht werden. Wie geht's Ihnen mit dem Thema?
Also ich bin als Sozialarbeiter in der öffentlichen Jugendhilfe tätig. Natürlich haben wir da immer mit Cannabiskonsum zu tun. Und ja, wir haben auch mit jungen Menschen zu tun, die mit drogeninduzierten Psychosen dann klinisch behandelt werden. Die Legalisierung ist ja nun aber erst ab Volljährigkeit. Das heißt, das Thema Minderjährigkeit müsste man eigentlich außen vor lassen tatsächlich. Das ist so das eine. Das andere ist, dass die Teillegalisierung geht mir nicht weit genug. In anderen Ländern gibt es eben Beispiele von USA, New York über Prag, Holland, die Niederlande, wo es gut funktioniert. Wir reden immer über sinkende Steuereinnahmen. Das finde ich ein Widerspruch in sich. Und wir haben aber auch viel, gerade jetzt mit jungen Menschen vermehrt zu tun seit Corona, wo es eher um Medikamentenabusus geht. Und diese Medikamentengabe, und dann bin ich bei Scheinheiligkeit, ist bei Erwachsenen und bei jungen Menschen viel gefährlicher. Oxycodon, Tilidin, das sind Wirkstoffe, die überhaupt nicht kontrollierbar sind. Und da ist für mich die Wertigkeit zwischen den Substanzen einfach nicht abschließend. Also ich finde es ein bisschen scheinheilig, den Umgang mit der Thematik als solche.
Herr Gerschlauer, vielleicht mögen Sie darauf antworten? Oder reagieren, antworten?
Also zwei Sachen dazu. Zum einen ist die Sache die Scheinheiligkeit, dass wir jetzt Cannabis behandeln und den Rest nicht. Na, das liegt halt daran, dass das jetzt eben teillegalisiert wird. Der Hinweis auf Alkohol und Nikotin haben wir schon gemacht. Da klappt's nicht. Ich verstehe nicht,
Medikamente hat der Herr Dux noch dazu.
Genau, Medikamente ist ja, ist um Gottes Willen, das ist natürlich viel, viel hochwertiger von der medizinischen Problematik, aber das ist eben nicht so weit verbreitet. Wir reden jetzt ja über eine Sache, die jetzt schon weit verbreitet ist und die nach unserer Interpretation zunehmend wird. Und natürlich ist das eine absolute Frage des Jugendschutzes und natürlich kann ich die unter 18 nicht rausnehmen. Im Gegenteil, genau um die geht es uns ja, weil wir, wenn wir jetzt schon eine Veränderung haben eines Systems, was bisher nicht funktioniert, dann wollen wir eine Verbesserung für die Jugendlichen. Und das sehen wir überhaupt nicht. Also du musst die unter 18-Jährigen auf jeden Fall drin lassen. Und aus medizinischer Sicht ist es genau andersrum. Wir hätten die bis 25 reinpacken sollen. Also diese 18-Jahres-Grenze ist totaler Quatsch in beide Richtungen. Ne?
Herr Dux, da höre ich Sie reagieren.
Zucken.
Ja, da bin ich eher bei Ihnen. Also ich meine, wir reden jetzt über die Jugendlichen. Die Legalisierung ist ab 18. Das ist ein Widerspruch. Natürlich kommen junge Menschen damit in Kontakt. Wenn sie damit in Kontakt kommen und in der jugendlichen Ausprobierphase entwicklungstechnisch sind sie momentan noch gezwungen, sich das auf dem illegalen Wege zu beschaffen. Da kommen sie mit anderen Substanzen in Kontakt. Jetzt mal unabhängig von Medikamenten gibt es ja noch eine ganz andere Palette. Und ich bin um Gottes Willen nicht für die Legalisierung anderer Drogen oder Substanzen. So. Ja. Ich habe im Freundeskreis auch viele Personen, die Marihuana konsumieren seit Jahren. Die stehen mitten im Leben. Das sind Erfahrungswerte, die einen machen es, die anderen machen es nicht. Es ist nicht per se ein zum Scheitern verurteiltes Leben, nur weil jemand Marihuana konsumiert. Und das mit der Medikamentengabe, das sehe ich eher als zunehmend tatsächlich, und zwar auch bei Erwachsenen. Und die Möglichkeit, an diese Präparate heranzukommen, ist wesentlich einfacher als an illegale Substanzen wie Marihuana tatsächlich.
Jetzt fährt gerade ein Auto an Ihnen vorbei. Was für eine Hoffnung hätten Sie denn, oder was für eine Politik würden Sie Hoffnung setzen, wenn Sie auch auf die Kinder...
In die komplette Legalisierung und Enttabuisierung dahingehend. Wir haben jetzt die Osterfeuer hinter uns. Wie viele junge Menschen mit Gefühl 12, 13, 14 habe ich da in meinem Leben schon betrunken auf Schützenfesten, Osterfeiern erlebt? Normalerweise dürften sie das auch nicht konsumieren, aber die Gesellschaft guckt zu und akzeptiert es.
Es kommt auch immer drauf an, also egal welche Droge, da können wir von legalen Drogen, Alkohol, Nikotin oder jetzt auch Cannabis, aber genauso von Fleisch und Zucker reden, es gilt immer, die Menge macht das Gift. Also gelegentlicher Konsum von Cannabis ist nicht schädlich oder nicht besonders schädlich.
Da würde ich widersprechen.
So, ne? Bei Jugendlichen schon, ne? Also ich will.
Danke.
Genau, bei Jugendlichen schon.
Und schon bin ich wieder glücklich.
Haben Sie vollkommen recht.
Bei Jugendlichen
recht.
Bis 25.
Der Punkt ist ja trotzdem, ne? Wir müssen uns anschauen, wie schaffen wir es, dieses unerwünschte Verhalten von unverhältnismäßigem Konsum zu unterbinden. Und deshalb ist es aber auch wichtig, dass trotzdem ab 18 eine Möglichkeit geschaffen ist, weil es der Realität entspricht und man lieber einen Umgang findet, dort vernünftig anzusetzen, anstatt das alles weiter auf dem Schwarzmarkt stattfinden zu lassen.
Herr Dux, ich würde mich noch einmal interessieren, aufgrund Ihrer Expertise eben, weil Sie sagen, Sie sind Sozialpädagoge, wenn eine Hörerin, glaube ich, oder ein Hörer hat es geäußert hier in der Sendung, dass dass wenn etwas freigegeben ist, doch das Signal ist, kann nicht so gefährlich sein. Also das wäre ja ein Gegenargument zu Ihnen. Wie erleben Sie Jugendliche? Wie reagieren die denn jetzt auf diese Teillegalisierung? Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht?
Nein, um ehrlich zu sein, nein. Ich kann jetzt nur von dem Beispiel tatsächlich meines Sohnes ausgehen, der irgendwann äußerte, der ist 16, also 15, der äußerte, der würde das gerne probieren wollen und hatte mich dann angesprochen, ob er das mit mir machen kann. Das werte ich als Vertrauensbeweis dahingehend. Ich behaupte mal, dass es, nee, ich kann es nicht abschätzen, das sind Hypothesen, das sind Glaskugeln, in die ich nicht gucken kann, die ich nicht habe. Der Hörer, okay. Also es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Wir können da viel hin und her philosophieren. Es gab immer schon Menschen, die haben Marihuana konsumiert in Abgrenzung zu Eltern. Es gibt die Wellenbewegungen, die sind wissenschaftlich erwiesen. In den 70ern nahm der Alkoholkonsum wieder zu, um sich von den 60ern abzugrenzen. In den 80ern kamen andere Substanzen, um sich dann von den 70ern abzugrenzen. Das sind Wellen, ja, das ist so. Und diese Wellenbewegung wird es immer geben. Und wenn wir das tabuisieren, bringen wir die Konsumenten, ausprobierenden Menschen, Personenkreise damit in eine Richtung, dass sie unter Umständen nicht den Kontakt und das Gespräch suchen.
Also als Sozialpädagoge setzt unser Hörer Moritz Dux auf die Enttabuisierung, überhaupt die Themen anzusprechen. Dankeschön, Herr Dux. Ein schönes Wochenende Ihnen.
Ja, bitte gerne. Schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
Ich habe jetzt gerade eben gedacht, Herr Franco, als wir einen unserer Hörer gehört haben, der vielleicht mal mit seinem Sohn zusammen kiffen wird, ist das eigentlich erlaubt?
Tatsächlich ist das nicht erlaubt. Also apropos Kinder- und Jugendschutz, in diesem Gesetz wurden auch die Straftatbestände für die Weitergabe an Minderjährige erhöht. Das heißt, hier hat man sogar eine Strafvorschrift verschärft. Das geht immer so ein bisschen unter und man sagt, man achtet nicht auf Kinder und Jugendliche. Aber ehrlicherweise, es wird vorkommen, genauso wie Eltern manchmal mit den Kindern das erste Bier trinken. So wird es vielleicht auch mal das ein oder andere Mal den ersten Joint geben. Ich glaube, es ist einfach wichtig, aufgeklärt damit umzugehen und auch nicht Drogen zu verherrlichen. Das ist etwas, was sich Eltern auf jeden Fall auch vornehmen sollten.
Es gibt begleitetes Trinken ab 14. Das finden wir auch ganz furchtbar.
Ja. Das hätte mich auch zu.
Gerne direkt mitstreichen können.
Übrigens, da haben wir da auch eine E-Mail von Hörerin oder Hörer Haberl. Negative Vorbilder besser. Oder Negativvorbilder besser. So, denke ich an meine Jugend zurück, schreibt Haberl, so kann ich Ihnen versichern, dass exakt das, was meine Eltern machten, mir kein Vorbild war. Denn jeder normale Jugendliche hat doch in seiner Jugend die Aufgabe, sich von der Elterngeneration abzugrenzen und eigene Erfahrungen zu machen. Dadurch entsteht oft, dass man genau der Vorbildgeneration entgegenschießt. So war es auch bei mir. Vielleicht wären die besten Vorbilder krasse Negativbilder. Also mal ein ganz anderer Gedanke. Ich merke nämlich in meinem Umfeld, schreibt er da, oder sie, dass oft, aber leider nicht immer, Kinder von Rauchern das Rauchen stark ablehnen. Ich stehe, was die Teillegalisierung betrifft, auch zwischen den Stühlen. Einerseits denke ich, dass das Verboten einen großen Anreiz gibt, sehe aber auch, dass Alkohol und Nikotin, was Alkohol und Nikotin anrichten. Das ist ein schwieriges Thema und ich danke, dass dieses hier diskutiert wird. Ja, und überall wird es diskutiert, denn wir haben ja ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sich melden bei uns unter der 0800 2254 2254, zum Beispiel René Odenthal. Schönen guten Tag, Herr Odenthal.
Ja, guten Tag, da bin ich ja schon dran.
Da sind Sie schon dran, na, Sie warten doch schon eine ganze Weile, aber stellen Sie Ihre Frage.
Na, ist es nicht die Frage, sondern es ist eigentlich, also ich begrüße dieses Gesetz, weil jetzt ist zum ersten Mal klar, dass es Cannabis in Deutschland gibt. Bisher war nach dem Betäubungsmittelgesetz Cannabis überhaupt nicht verkehrsfähig in Deutschland. Das heißt, jeder, der Cannabis hatte, irgendwie machte sich eigentlich strafbar. Das ist natürlich dann zurückgefahren worden, weil die Verfahren waren übermäßig viele. Also musste man eine Lösung finden. Aber mein Gesichtspunkt ist der, die wissenschaftliche Untersuchung von Cannabis hat überhaupt noch nicht stattgefunden, zumindest in Deutschland und auch rundherum wenig, weil überall wurde es. Also ich finde die Position von dem Kinderarzt aus Bonn interessant, aber das ist seine Privatmeinung. Er ist ein Praktiker, okay, das ist gut so. Aber eine wissenschaftliche Untersuchung, eine systematische Untersuchung auch der Wirkung und der Schädlichkeit von Cannabis hat nicht stattgefunden.
Herr Geschlauer, da können Sie doch direkt darauf reagieren.
Ich gebe ihm total recht. Ich bin ein Praktiker. Also ich bin definitiv kein Wissenschaftler und wir wissen tatsächlich viel zu wenig über Cannabis, weil um das wirklich untersuchen zu können, müsste man Dinge tun, die absolut illegal wären. Ich wollte dem Hörer recht geben, dass wir natürlich keine sauberen, prospektiven, doppelblind, placebo-kontrollierten Studien haben. Und dass ich kein Wissenschaftler bin, aber das, was ich sehe in der Praxis, ist wirklich beeindruckend. Und das, was die Kinder- und JugendpsychiaterInnen in den Stationen sehen, ist beeindruckend. Also ich glaube, so richtig viele Studien brauchen wir nicht, um zu sagen, dass das ein Dreckszeug ist für Kinder und Jugendliche.
Nein, Vorsicht. Also ich habe im Bekanntenkreis auch Fälle, die Schulversagen auf Cannabis zurückführen. Und wir haben in zwei, also in mir nahestehenden Fällen, dass man wirklich, wir haben dann gesprochen, wir haben wirklich also intensiv gesprochen und es stellte sich heraus, dass der Cannabiskonsum war ein Versuch, die Schulprobleme zu umgehen. Natürlich ein irrsinniger Versuch, weil es hat nicht geklappt. Aber die Schulprobleme waren nicht Cannabis, sondern die Schulprobleme waren die Schule oder Situationen in der Schule.
Herr Untal, da geben Sie einer Hörerin von vorhin recht, die eben auch wieder sagte, wir müssen doch die suchen, warum wird eigentlich die Droge genommen und nicht die Droge. Finde ich schön, wenn sich die Hörerinnen und Hörer dann auch immer wieder also aufeinander beziehen. Dankeschön, Herr Untal.
Ach so, das war's schon.
Wollten Sie noch was sagen? Dann bitte gerne. Ich dachte,
noch eins sagen. Jetzt geht es eigentlich erstmal darum, vernünftig mit Cannabis umzugehen, im Sinne von, jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir die Situation zum ersten Mal, dass wir auch forschen können, dass wir auch befragen können und dass jetzt auch, wie vorhin schon gesagt wurde, in der Schule darüber gesprochen werden darf oder soll oder muss. Und das finde ich ganz wichtig, da müssen Programme her. Und wenn da Herr Lauterbach seine Ankündigung wahrmacht, dass er jetzt Programme unterstützen wird, die zur Aufklärung und zur Prävention da war, dann haben wir auch vielleicht ging
hoch
runter.
Zustimmung auch von mir.
Herr Odenthal, ich danke ganz herzlich für den Anruf.
Bitteschön.
Ein schönes Wochenende wünsche ich und bin bei Anna Fröhlich. Schönen guten Tag, Frau Fröhlich.
Gut, hallo.
Sie haben uns auch eine E-Mail geschrieben und Ihnen geht es so ein bisschen darum, dass alles ganz schön kompliziert ist. Erzählen Sie mal, was denken Sie?
Also ich bin der Meinung, es dürfte nur drei Straftatbestände geben, nämlich erstens berauschtes Fahren, wofür es vernünftige Grenzwerte geben müsste.
Ich glaube, die werden gerade diskutiert, ne? Sind noch in Abstimmung.
Dann Weitergabe an Jugendliche. Wobei ich auch finde, dass ab 16 Erziehungsberechtigte mal probieren lassen dürften, um zu verhindern, dass die Jugendlichen ihre Neugier in ungeeigneteren Milieus befriedigen. Mhm. Und was war jetzt das dritte? Ja, unlizenzierte kommerzielle Weitergabe. Das heißt, unter Erwachsenen müsste auch das Weiterverschenken geringer Mengen oder Weitergabe zum Selbstkostenpreis straffrei sein. Und dann, was die Clubs angeht, sehe ich nicht ein, warum man da nur 500 Euro-Kräfte beschäftigen darf und selber mitarbeiten muss.
Oh, die müssen Sie uns jetzt mal aufklären. Wir haben über die Regelung in den Clubs noch gar nicht gesprochen. Erzählen.
Also es ist so, soweit ich weiß, ist es so, es dürfen keine Vollzeitkräfte beschäftigt werden, nur 520 Euro Kräfte. Und die Clubmitglieder müssen selber mitarbeiten. Da sehe ich nicht ein, wozu das dienen soll. Das wird Leute abschrecken, die nicht die Zeit, die Kraft und das Talent haben.
Denn man darf sich ja nur mit Cannabis eindecken in solchen Clubs.
Ja, und deswegen müsste es auch lizenzierte Geschäfte geben, weil sonst Gelegenheitskonsumenten, für die es sich nicht lohnt, diesen Clubs beizutreten, sich weiter auf dem Schwarzmarkt versorgen. Mhm. Und den will man ja gerade loswerden. Und außerdem ist es nicht einzusehen, warum in den Clubräumlichkeiten nicht konsumiert werden darf. Das wäre das Gleiche, dass man in einer Winzergenossenschaft keinen Wein trinken darf. Also das ist
Unsinn. Frau Fröhlich hat auch vollkommen recht an der Stelle. Also ich glaube, das waren sehr, sehr viele Beispiele, die zeigen, dieses Gesetz, ich gehe einmal kurz drauf ein, in diesem Gesetz ist sehr, sehr viel Bürokratie drin und auch Regelungen, die man mal bei genauerem Hinschauen auch wirklich hinterfragen kann, weil der Mehrwert einfach nicht ersichtlich ist und es gibt sehr, sehr viel Bürokratie, auch bei den Anbauclubs. Auch diese 520 Euro Beschäftigungsregel für Leute, die beim Anbauen mithelfen, das ist aus meiner Sicht unnötig. Gleichzeitig darf man Leute anstellen, die dann aber die Verwaltung machen. Und was es denn jetzt tatsächlich heißt, ein aktives Mitwirken im Anbauclub, das bleibt auch ein bisschen offen. Es ist aber auch eigentlich nicht wirklich kontrollierbar. Ich würde mal einfach abstrahieren. Es geht um den Anspruch. Wir machen es unter kontrollierten Rahmenbedingungen. Und es ist nicht wie bisher alles kriminalisiert, sondern Straftaten sind tatsächlich auch durch die Herausnahme aus dem Betäubungsmittelgesetz, das, was Sie gesagt haben, also berauscht darf nicht Auto gefahren werden, es darf keine Weitergabe an Jugendliche erfolgen und natürlich auch keine kommerzielle Weitergabe, die auf dem Schwarzmarkt stattfinden würde, also kein gewerbliches Vertreiben, das wird erst mit den Modellregionen möglich sein, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, all das wäre gut und ich hoffe, der nächste Schritt kommt dann auch
bald. Und an den Modellregionen wird gearbeitet, an den Modellregionen, wo es dann lizenzierte Abgabe geben würde.
Ach, Herr Gerschlauer hat ja vorher gemeint, man hätte den zweiten Schritt vor dem ersten tun müssen. Ich wäre da jetzt ja auch sehr glücklich. Man hat aber auch gesehen, diese ganzen Debatten und auch die ganze Kritik der Cannabis-Gegner hat eher eigentlich dazu geführt, dass wir ziemlich langsam vorankommen. Dieses Gesetz wurde schon ausgebremst. Es gibt noch nicht mal Eckpunkte. Die waren eigentlich mal für das zweite Halbjahr 23 angekündigt für die Modellregion. Also und wenn wir das gesetzlich noch bis zur Ende der Legislaturperiode durch und umsetzen wollen, dann ist jetzt auch noch einiges zu tun, damit wir auch wissen, unter welchen Rahmenbedingungen diese Modellregionen dann überhaupt funktionieren können.
Herr Gerschlauer, ich weiß nicht, ob Sie noch reagieren wollen, aber Frau Fröhlich hatte noch einen Punkt, den wollen wir natürlich nicht unterschlagen.
Und zwar geht es um den Anbau zu Hause. Da heißt es einerseits bis zu 3 Pflanzen und andererseits 50 Gramm getrocknetes Material. Und das ist widersprüchlich, weil 3 Pflanzen einen viel größeren Ertrag bringen. Das heißt, dann würde man sich strafbar machen, wenn man den gesamten Ertrag zu Hause aufbewahrt. Es müsste einfach so haben. Man darf pro Jahr 3 weibliche Pflanzen zur Erntereife bringen und den Ertrag zu Hause aufbewahren. Fertig.
Also sonst, alle vereinfachen.
Wäre eine schöne Regelung gewesen, aber auch hier wieder die Kritik, dann haben die Leute ja zu viel Cannabis zu Hause, es braucht einen Grenzwert, deshalb hat man da den ins Gesetz geschrieben, der war anfangs sogar wirklich noch viel niedriger, den hat die Ampelkoalition nach oben korrigiert und diese 50 Gramm, ich glaube, damit kommt man schon ganz gut hin. Es handelt sich um getrocknete Pflanzen, also ich habe gar keinen grünen Daumen, aber ich habe mir zumindest sagen lassen, wenn jetzt 3 Pflanzen ungefähr 250 Gramm abwerfen würden, was super viel ist, sind das ungefähr 50 Gramm trockenes Cannabis, was man konsumieren kann. Aber jetzt mal ehrlich, mal schauen, die Pflanzen müssen alle blühen. Unter heimischen Bedingungen ist das nicht wie im professionellen Anbau, der kontrolliert wird. Also ich glaube, damit kann man gut arbeiten und die Polizei darf jetzt auch nicht einfach grundlos bei Ihnen zu Hause vorbeischauen und grammgenau abwiegen.
Also ich habe selber keine Erfahrungen damit, habe aber rumgefragt, auch bei Leuten, die sich damit beschäftigt haben und die sagen, es käme mehr dabei raus. Mhm.
Naja, gut, dann sammeln jetzt erstmal alle wahrscheinlich Erfahrungen, denn es darf ja ab jetzt erst angebaut werden, offiziell.
Und eine Sache noch, und zwar zu der Geschichte, dass Jugendliche meinen würden, wenn es legal wäre, wäre es auch harmlos. Das glaube ich nicht. Da ist ein ganz bestimmtes Staatsverständnis, würde da vorausgesetzt sein, nämlich dass man den Staat so als eine Art Stiftung Warentest oder den lieben Gott ansieht. Und ich glaube, gerade Jugendliche haben Gott sei Dank kein solches Staatsverständnis.
Frau Fröhlich, Dankeschön für diese ganz unterschiedlichen Punkte, die Sie hier angesprochen haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, Ihnen auch. Ade.
Ade. Miriam Sturm ist am Telefon und wartet schon ganz schön lange. Frau Sturm, Sie haben die Sendung am Telefon verfolgt. Was möchten Sie dem noch hinzufügen?
Also, ich bin jetzt 60 Jahre alt und ich verfolge die Diskussion seit 40 Jahren.
Und, aktiv oder inaktiv?
Aktiv. Und ich, es gab wechselnde Argumente gegen die Legalisierung. Und zwar war das so in den 70er, 80er Jahren, wurde das so verteufelt als die Einstiegsdroge. Also wer einmal kifft, stirbt an Heroin. Das hat sich ziemlich lang gehalten.
Darüber sind wir hinweg inzwischen, zum Glück.
Die meisten. Ich wollte Herrn Gerschlauer, weil er es gerade so sagt, ich glaube, dass das genau dieses Argument noch bei vielen im Kopf ist. Wie sieht es denn damit aus? Ist Cannabis die Einstiegsdroge für Schlimmeres? Was sagen Sie aus ärztlicher Sicht dazu?
Nee, also uns geht es gar nicht als um die Einstiegsdroge, uns geht es um die Wirkung auf das kindliche Gehirn. Also wir reden gar nicht um Weiteres und Schlimmeres. THC allein reicht schon, dass wir davor Respekt und Angst haben bei Kindern und Jugendlichen.
Aber Cannabis, also das Argument, ist keine Einstiegsdroge und das ist wirklich absurd. 1994 hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung auch schon festgestellt und trotzdem hält sich dieses Argument bis heute.
Das wäre höchstens, wenn es weiter über den Schwarzmarkt geht, dass du dann auch Kontakt zu den Leuten hast, die auch anderes verticken. Das ist der Gedanke dabei, der ist auch richtig. Aber dieses Einstiegsdrogen-Märchen ist eigentlich wirklich seit Jahrzehnten vorbei.
Frau Sturm, ich wollte es nur noch mal hier absegnen lassen, sozusagen.
Bitte. Sind wir uns einig.
Also es ist jedenfalls als Märchen jetzt anerkannt. Aber es war halt mit derselben Vehemenz wie jetzt irgendwie diese Argumentation mit den Psychosen. Dann war eine Zeit irgendwie, das war irgendwie nicht so lange, da wurde gesagt, ja, wenn man kifft, dann kann man Flashbacks kriegen. Das heißt, man kann von jetzt auf nu in den Rausch verfallen und ist vielleicht gerade, keine Ahnung, am Autofahren oder sonst was. Das hielt sich Gott sei Dank nicht so lange. Und dann jetzt diese Psychosengeschichte, das ist so seit etwa 5 Jahren, 6 Jahren. Und ich frage mich, warum? Ja, also das war früher nie ein Thema. Also diese Psychose in 70er, 80er Jahren, da hat man nie was von gehört. Und ich frage mich natürlich, ich würde gerne jetzt einfach mal weiter sagen.
Machen Sie erstmal Ihren Satz, genau.
Entschuldigung.
Dankeschön, danke. Und ich frage mich, warum das so ist, ob das vielleicht mit dem THC-Gehalt zu tun hat. Und ich mache die Erfahrung, also in meinem Bekanntenkreis auch, dass Cannabis unglaublich überdosiert wird, ja. Also ich finde diese 50 Gramm, also ich meine, ich kann es ja jetzt ehrlich sagen, ne, das ist das, was ich in 2 Jahren kiffe, ja. Und das kommt mir unglaublich viel vor. Und wenn Leute jetzt vor dem Frühstück schon anfangen zu kiffen und den ganzen Tag durch und meinen, sie können damit die Wirkung steigern, was ja nicht geht. Also man kann die Wirkung von Cannabis nicht steigern, indem man immer mehr kifft. Das ist nicht wie bei Alkohol. Und ich frage mich, ob das vielleicht damit zu tun hat. Und dann möchte ich noch weiter sagen.
Einen Satz dürfen Sie noch.
Also ich denke, dass es einfach das Bedürfnis nach Rausch es immer geben wird und dass Sucht, also welcher Stoff, also von was man süchtig ist, also das wird immer ein Schaden bringen, ja.
Frau Sturm, genau. Dankeschön, dass Sie so lange durchgehalten haben, gewartet haben. Interessant, was Sie gesagt haben. Und einige Punkte wollten hier ja auch kommentiert oder widersprochen werden. Herr Gerschlauer, Sie hatten sich, glaube ich,
Also ganz wichtiger Punkt, die Psychosen gab es schon immer, aber, und da hat sie total recht, das Kraut aus den 80ern ist nicht das, was man heutzutage raucht. Ja? Der THC-Gehalt ist sicherlich entscheidend und das ist wirklich nicht mehr vergleichbar. Deshalb auch die Kritik an dem von meinem Lehrerfreund zitierten langhaarigen Deutschlehrer. Das kannst du nicht vergleichen, was du selber in den 80ern geraucht hast und was es jetzt gibt. Der THC-Gehalt mit jetzt diesen Beschränkung für die 18- bis 21-Jährigen auf 10% ist medizinisch gesehen eigentlich zu hoch, auch wenn ich weiß, dass es halt üblich ist, deutlich höhere Sachen zu rauchen. Und die 50 Gramm oder auch schon die 30 Gramm sind aus unserer Sicht viel, viel, viel zu hoch angesetzt. Das reicht, keine Ahnung, 30 Gramm reicht für 70 bis 90 Joints. Da bist du wieder bei diesem täglichen Konsum. Also das ist aus unserer medizinischen Sicht wieder viel zu hoch.
Ich würde Frau Sturm dem Punkt durchaus recht geben, dass es schon auch eine Art Überdramatisierung der Psychosen-Thematik gibt. Ich möchte damit nicht die Psychose als solche kleinreden, aber schauen wir an, wir haben genau die gleichen Fälle oder sogar noch mehr Fälle bei Alkoholkonsum von Jugendlichen in zu großen Mengen. So, das heißt, das ist ein Problem, da müssen die Ärzte auch hinschauen und da müssen wir schauen, dass das insgesamt rückläufig wird, deshalb ja auch der Versuch mit der Legalisierung. Aber wir sollten es sachlich debattieren und nicht sagen, jeder, der einmal kifft, der erleidet jetzt eine Psychose. Das stimmt nämlich nicht.
Das behaupten wir auch nicht, aber wir sagen, und das wissen wir auch, dass jeder, der einmal kifft oder einen Cookie oder was auch immer zu sich nimmt, diese Gefahr hat. Und das ist der Unterschied, auch wenn ich eigentlich gar keine Lust habe auf die Diskussion Alkohol versus Kiffen, aber das ist der Unterschied zum Alkohol. Du kriegst keine Leberzirrhose von deinem ersten Vollrausch, du kannst aber nach deinem ersten Mal kiffen eine Psychose kriegen. Das ist der Unterschied.
Sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Axel Gerschlauer, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Ihm gegenüber sitzt, mir gegenüber sitzt Vasili Franco vom Bündnis 90 Die Grünen. Und bei Miriam Sturm, unserer Hörerin, verabschiede ich mich ganz herzlich und danke für den Anruf. Und wir diskutieren hier heute ein Thema, was unsere Hörerinnen und Hörer doch mit großem Interesse aufnehmen. Wir reden über die Teillegalisierung von Cannabis und dazu schreibt Doris Zetsche. Keine Späteinsteiger beim Kiffen. Wer bis 25 nicht gekifft hat, der fängt auch nicht an, schreibt sie. Ich bin 68erin, da ging der Joint ständig im Kreis. Ich habe es auch mal ausprobiert, dann nie wieder, habe den Joint einfach weitergegeben. Leider war zu dieser Zeit Alkohol nicht verboten und damit hatte ich dann Probleme. Habe einmal beim Arzt LSD unter Aufsicht genommen, mein Problem ist bis heute weg. Ihre Erfahrung. Es gäbe auch schon in den 68er Beratungsstellen gegeben. Heute kiffen oft die Eltern. Da hätte man ja ein Vorbild oder Abschreckung. Wenn ich möchte, bekomme ich alles mit oder ohne Gesetz. Muss wohl nicht darauf hinweisen, was Alkohol mit der Hirnentwicklung macht. Hirnentwicklung interessiert auch unsere Hörerin Ingrid Backhaus, die ihre E-Mail endet mit dem Satz, Cannabis macht dumm, kurz und prägnant, selbst Dumme möchten nicht dumm sein. Sie schreibt aber weiter, medizinischer Gebrauch, negative Werbung braucht es. Die Frage ist erlaubt, wäre es nicht ausreichend gewesen, den Cannabisgebrauch für medizinische Zwecke zu legalisieren? Eine allgemeine Legalisierung suggeriert vermeintliche Harmlosigkeit. Also muss man auch wieder vor dem Konsum warnen, nicht nur die Jugendlichen. Die Gedanken von Ingrid Backhaus. Angelina hat eine interessante Erfahrung aus der medizinischen Praxis gemacht und Missbrauch gibt's immer. Meine damalige Schwiegermutter litt unter fortgeschrittener Multiple Sklerose. Vor 40 Jahren hat sie an unserem Joint gezogen und ist aus dem Rollator aufgestanden. So die Erfahrung von Angelina. In Israel werden Tagesrationen in Altersheimen verteilt. Menschen mit Panikattacken wurden geteilt. Das gilt nur bei bewusstem medizinischen Gebrauch, betont sie. Ein Missbrauch ist wie bei allem natürlich immer in Gefahr und immer gegeben. Herr Gerschlauer, möchten Sie darauf reagieren, gerade auf diese medizinische?
Ja, ich glaube, das ist unbestritten, ne? Das ist, dass das mit kontrollierten Gaben und mit klar definierten THC-Gehalten medizinisch ein Segen ist, ne? Bei richtigen Indikationen. Das ist, also ich glaube, das ist unbestritten und auch alle Gegner der Teillegalisierung werden nicht den medizinischen Gebrauch und die wirkliche Wirksamkeit anzweifeln.
Ich glaube, auch insgesamt könnte man durchaus mehr in Forschung gehen. Auch LSD wurde angesprochen, auch Ketamin. Es gibt da tatsächlich auch in der Psychotherapie und darüber hinausgehend, glaube ich, sehr viel Potenzial, auch wenn man eben schaut, wie macht man das im medizinischen Bereich. Aber wir müssen unterscheiden. Das eine ist medizinisch. Also auch jetzt irgendwie Rezepte zu holen für Genusszwecke, das erscheint mir nicht sinnvoll. Also medizinisch unter ärztlicher Betreuung und zu Genusszwecken, ja, da ist ein Schaden damit verbunden, aber das hat das Grundgesetz vorgesehen, das ist das Recht auf Rausch, das man hier auch zulässt und schaut, dass die Wirkung so in einem gesellschaftlichen Rahmen bleiben, der für uns alle handelbar ist.
Kilian Bohn, unser Hörer, ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Bohn. Ups. Ist das Handy jetzt runtergefallen oder wieder in die Hand genommen worden?
Wieder in die Hand genommen.
Dann ganz nah an den Mund, damit wir Sie verstehen. Herr Bohn, Sie bringen noch mal, glaube ich, einen ganz anderen Aspekt in unsere Debatte.
Genau, ich bin aus der Branche. Ich habe tatsächlich zwei Einzelhändler mit Hanf und noch ein weiteres Projekt, das sich um Aufklärung und Prävention bemüht. Mhm. Und was ich an der Legalisierung oder an der Entkriminalisierung und der Teillegalisierung halt sehr schön finde, ist, dass dieses Thema Hanf bewusster wird, dass Leute das bewusster wahrnehmen. Klar, ich sehe jeden Tag noch sehr viel Unkenntnis und werde mit sehr viel Unkenntnis bezüglich Hanf konfrontiert. Aber gerade auch unter Jugendlichen, also Leute, die bei mir nicht einkaufen dürfen, die aber trotzdem Interesse haben und sich das mal ansehen, sehe ich eigentlich schon sehr viel Verständnis für die Pflanze und auch viel Verständnis für die Gefahren.
Ja, Herr Bohn,
und das empfinde ich als Vorteil.
Muss Sie einmal unterbrechen. Was heißt denn eigentlich, Sie sind Einzelhändler Hanf? Was verkaufen Sie denn? Das dürfen Sie ja eigentlich gar nicht. Ich verstehe jetzt nicht, was verkaufen Sie?
CBD-Produkte vorwiegend. Genau, also ich bin ein Nutzhanfhändler. Und das ist ja schon seit geraumer Zeit legal, wird in verschiedenen Bundesländern auch noch unterschiedlich gehandhabt von Polizei und auch Repression ist natürlich nicht komplett weg, aber ist auf jeden Fall deutlich besser geworden.
CBD ist vor allem beruhigend, erklären Sie uns das mal.
Vor allem körperlich wirkend. CBD hat keine psychotrope Wirkung, macht also kein High und hat dadurch den Vorteil, dass es seit geraumer Zeit schon auf deutschen Feldern angebaut wird, der sogenannte Nusshanf. Und in verschiedener Art und Weise auch verwendet wird.
Mhm. Wie haben Sie das Ganze jetzt begleitet? Also, oder welche Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf? Wir haben ja in dieser Stunde auch schon oder in diesen zwei Stunden schon oft gesagt, also viele Hörerinnen und Hörer haben es geäußert, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn man kontrollierte Abgabestellen hätte und jetzt nicht nur die Clubs wo angebaut oder eben zu Hause angebaut werden darf. Das sehen Sie sicherlich ähnlich, oder? Dann würden Sie einfach Ihr Portfolio ein bisschen erweitern, oder wie?
Ja, also in Teilen stimme ich dazu. Grundsätzlich hätten wir uns natürlich gewünscht, dass diese Legalisierung etwas umfangreicher wird. Aber auch wie es jetzt kommt, empfinde ich schon als sehr schön. Auch die Idee der Clubs empfinde ich als sehr schön, da die Leute mitgenommen werden. Die Pflanze auch begleiten müssen beim Anbau zum Beispiel. Also jetzt nicht vielleicht direkt im Anbau, aber immer mit beteiligt sind an dem Ganzen.
Ach, Ihnen kommt es auch darauf an, dass man also wirklich sieht, was man da konsumiert.
Ganz genau, dass man sieht, was man da konsumiert, dass man sich mit der Pflanze auseinandersetzt, mit den Bedürfnissen der Pflanze und vielleicht auch seine eigenen Bedürfnisse besser kennenlernt und vor allem den bewussten Konsum in das Zentrum setzt.
Darüber haben wir auch viel geredet, also sich einfach auch zu fragen, warum brauche ich den Rausch? Kommt es zu solchen Gesprächen bei Ihnen, wenn Sie an der Verkaufsstelle?
Also die Negativbeispiele sind die Personen, die zu mir kommen und sagen, ich habe so und so viel konsumiert gestern, also eher im Sinne von viel konsumiert. Und meine Frage darauf ist meist, warum? Warum hast du so viel konsumiert? Was bringt es dir? Mhm. Und alleine die Antwort darauf zu suchen in sich selbst, schafft schon viel Bewusstsein, was das angeht.
Ich bringe vielleicht mal eine andere Frage mit rein. Wir fragen uns sehr oft, warum konsumieren Menschen Drogen? Ich frage mich auch, warum haben wir dann überhaupt Drogen verboten, also auch Cannabis? Wenn man sich mal anschaut, die ganze Geschichte der Kriminalisierung von Drogen, dann ist da selten Gesundheitsschutz oder Jugendschutz ein Thema gewesen, sondern insbesondere bei Cannabis. Das hat man in den USA sehr, sehr stark forciert, weil viele schwarze Menschen eben Cannabis konsumiert haben und man wollte ein staatlich repressives Mittel umgehen. Gegen die vorzugehen. So, das ist, kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen und das hat auch dazu geführt, dass bis heute oder bis zum 1. April auch in Deutschland Cannabis als Teufelszeug angesehen worden ist und dieses Verständnis, dieses gilt es zu ändern und ich glaube, da freuen sich auch die NutzerInnen der Hanfpflanze, denn die ist auch vielseitig einsetzbar.
Herr Bohn, danke schön für diese ganz anderen Aspekte jetzt hier am Schluss unserer Sendung noch. Vielen Dank, schönes Wochenende.
Einen schönen Tag.
Einen schönen Tag noch. USA, Kanada war ein Stichwort, was Sie, Herr Gerschlauer, gerne nochmal aufgenommen hätten, weil wir da Vergleiche ziehen, die man vielleicht nicht ziehen sollte, wenn Sie es kurz machen, weil ich hätte gerne noch unseren Hörer, Herrn Neuhauser, gleich rangenommen.
Ja, da ging es im Prinzip nur darum, dass Herr Franke sagte, die Daten aus USA und Kanada sagten ja, dass es alles super ist. Und so ganz so super sind die Zahlen, die ich kenne, nicht. Du hast zum Beispiel in den Staaten in Amerika, wo die Legalisierung durch ist, hast du 20-40% höhere Konsumquoten als im US-Bundesdurchschnitt. Und wenn man sich die einzelnen Bundesstaaten anguckt, in Colorado hast du die Rate der Vergiftungsfälle und der Krankenhausaufnahmen durch Cannabis ist mehr als verdoppelt. Dadurch. Und die Suizidrate hat sich verdoppelt, also in Zusammenhang mit Cannabis. Ne? So, also ich will damit nur sagen, wir alle lesen die Studien und schauen uns die Daten an und zitieren natürlich immer gerne die, die uns passen. Es ist kein einheitliches Bild, dass alles gut wird, wenn legalisiert wird in USA und Kanada.
Unser Hörer, Herr Neuhauser, ist jetzt am Telefon und hat das quasi Schlusswort, Herr Neuhauser.
Ja, vielen Dank, Thomas Neuhauser aus Baden-Baden. Mir geht es eigentlich darum, ich bin Vater eines 19-jährigen Sohnes, der hat auch schon ab und zu mal gekifft, unproblematisch. Ich komme selber aus einer Generation, die man vielleicht als die Hippie-Generation bezeichnen kann, damals in den 70er Jahren. Und natürlich gebe ich Ihnen völlig recht, die damalige Wirkung ist mit dem heutigen Zeug nicht vergleichbar. Mir geht es aber, ich begrüße es insgesamt, die Teillegalisierung, weil ich glaube oder ich hoffe, dass dadurch eine Entkriminalisierung. Mein Sohn erzählt mir, dass wenn er dann eben mal doch am Partywochenende ein Joint rauchen wollte, dass man da nur in ein Milieu geriet, in dem eben, das wurde ja auch schon angedeutet, tatsächlich auch noch ganz andere Sachen vertickt werden. Und das, finde ich, könnte durch diese Teillegalisierung vielleicht nachlassen. Man wird es wahrscheinlich nicht gleich auf einmal wegkriegen. Aber die Vehemenz, mit der manche Politiker dieses Gesetz zur Teillegalisierung bekämpft haben, die hat mich doch irgendwie irritiert, weil ich denke, die stellen ja die anderen Länder, die ja nun teilweise gute Erfahrungen gemacht haben. Gerade wurde angedeutet, dass es nicht alles schön ist, aber es gibt auch durchaus Untersuchungen, die zeigen, dass es nicht schlimmer wird. Und der War on Drugs ist ja dadurch verloren gegangen und noch nie wurde so viel gesoffen wie in der Prohibition. Das weiß man, dass die Tabuisierung und die Verbote da nichts gebracht haben. Und so ist es auch meiner Meinung nach
also
auch
offenlegen, bei Cannabis. Offenlegen also das, ist das. Herr Neuhauser, danke schön für dieses...
Vielleicht noch der Aspekt, dass eben Sucht und Einstiegsdroge, was ja auch angesprochen wurde, meiner Ansicht nach besteht eine ganz große... auch genetische Dispositionen für Menschen, die süchtig werden aufgrund eines ersten Bieres oder eines ersten Joints. Oder
also da hätten wir wieder den Vergleich mit dem Alkohol, Herr Neuhauser. Ja. Dankeschön für Ihren Anruf. Auch. Und am Schluss möchte ich noch Volker Wolenski zitieren aus seiner E-Mail. Jetzt, da das Gesetz verabschiedet ist, würde ich mir wünschen, dass die Energie, die jetzt für die nachträgliche Auseinandersetzung aufgebracht wird, lieber in die gemeinsame Forderung nach allgemeiner Prävention gesteckt wird. Und ich glaube, da können sich Vassili Franco und Axel Gerschlauer anschließen.
Zustimmung, aber die Modellregion packen wir trotzdem an.
Ein Versprechen, was wir sehen werden, was daraus wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Franco, Herr Gerschlauer, fürs Teilnehmen. Ich danke ganz herzlich allen Sehr Hörerinnen gerne. Und Hörern, die auch so viel mitdiskutiert haben, schriftlich oder mündlich. Tschüss.